Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet.
Wir wollen beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Und wir danken dir, dass wir uns immer wieder daran erinnern können, dass wir nachlesen können, dass wir diesen guten Wegweiser für unser Leben haben dürfen. Und wir möchten uns dir anvertrauen, wenn wir jetzt über Themen nachdenken, die so wertvoll und wichtig sind, die aber auch in dieser Zeit nicht mehr so gerne gehört werden oder gar nicht mehr gelebt werden. Das weißt du und da kannst du Gnade schenken, dass wir nicht in diesem Strudel der Zeit uns verlieren und versinken. So möchten wir uns dir anvertrauen, dass du uns wachsame Herzen gibst, dass wir diesen Reichtum, den du uns mitteilen willst, diesen Segen, den du für unser Leben zubereitet hast, doch mitnehmen und nicht von uns werfen. Wir möchten uns dir anvertrauen für diese Augenblicke, die wir hier so zusammen sein dürfen, um dein Wort zu hören. Du kannst Gnade schenken zum Reden, Kraft und Weisheit und Freudigkeit. Du weißt, dass es heute warm ist und wir brauchen auch deine Gnade, dass uns diese Temperaturen nicht stören, dass sie uns nichts von diesem kostbaren Wort Gottes wegnehmen. Amen.
Amen. Der Weg in die Ehe, so lautet das Thema für diesen ersten Vortrag. Und ich möchte gerne am Anfang zwei Bibelverse so als Überschrift lesen. Der erste ist aus Psalm 119. Psalm 119 in Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt oder auf der Hut ist nach deinem Wort? Die zweite Stelle aus Römer Kapitel 5. Römer 5, Vers 20, ungefähr in der Mitte. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Warum diese zwei Verse zur Einleitung? Der erste Vers, das ist eigentlich der Wunsch meines Herzens und sicher den Wunsch, den auch viele hier haben, für alle von euch, die noch nicht verheiratet sind und noch auf diesem Weg in die Ehe sind, dass ihr diesen Weg in Reinheit geht und dass ihr euch bewahren lasst und bewahrt nach den Gedanken, die Gott über die Ehe hat, die wir in seinem Wort finden. Und die ich gleich auch versuchen möchte, mit der Hilfe des Herrn vorzustellen. Warum habe ich die zweite Stelle gelesen? Wenn ich auf meinen eigenen Weg in die Ehe zurückschaue, dann möchte ich vorweg sagen, diese Ideallinie, um in der Formel-1-Sprache mal zu sprechen, die wir auch gleich vorstellen möchten, die bin ich nicht gefahren. Und vielleicht sind auch manche andere hier, die auf ihr Leben zurückschauen und sagen, ich auch nicht. Und da ist es wunderbar, dass da, wo die Sünde überströmend geworden ist, die Gnade noch überreichlicher geworden ist. Und vielleicht ist auch jemand hier, der noch unverheiratet ist und der sagt, ja, weißt du was, ich habe in dem Punkt auch schon manchen Fehler begangen. Und da möchte ich einfach auch versuchen, Mut zu machen, auch anhand des Wortes Gottes, dass auch wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir auch Sünden begangen haben in diesem Punkt, Gott einen Weg hat. Also das sind so ein bisschen die beiden Stoßrichtungen, die ich auf dem Herzen habe. Bevor wir jetzt so in die praktischen Dinge einsteigen, in diese spannenden Fragen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wer ist der richtige Partner und so weiter und so fort, möchte ich doch einige grundlegende Dinge über die Ehe sagen. Das wird uns helfen jetzt für diesen Vortrag und auch für den zweiten Vortrag. Und zwar denke ich an 6 Bibelstellen, wo ich dann versuchen werde, kurz nur etwas zu sagen. Wir fangen in 1. Mose an, ganz vorne. In 1. Mose 1. Wir haben das auch im Gebet erwähnt, dass diese Grundlagen in unserer Gesellschaft weitestgehend nicht mehr beachtet werden, beziehungsweise sogar auf den Kopf gestellt werden. Deswegen ist es für uns umso wichtiger, dass wir immer wieder uns auch daran erinnern und dass wir an dieser Wahrheit Gottes festhalten. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau oder männlich und weiblich schuf er sie. Aus diesem Vers lernen wir, dass Gott, unser Schöpfer, zwei Geschlechter gemacht hat. Die einen sind männlich, die anderen sind weiblich. Diejenigen von uns, die Geburten miterlebt haben, wissen, im ersten Augenblick, wenn das Kind aus dem Leib der Mutter herauskommt, ist völlig klar, ob es männlich oder weiblich ist. Da gibt es keinen Zweifel dran. Es gibt genau diese zwei Geschlechter und die sind sehr unterschiedlich von Gott gemacht. Ganz verschiedenartig, sowohl körperlich als auch, ich sag mal, was das Innenleben angeht. Gleichzeitig, und das ist auch sehr wichtig und schön, haben sie vor Gott, dem Schöpfer, den gleichen Wert. Sie sind beide gleich geliebt und wertvoll in den Augen Gottes, des Schöpfers. Es gibt nicht mehr als diese zwei Geschlechter. Es gibt kein drittes Geschlecht und kein x-tes. Es gibt nur diese zwei. Und was auch wichtig ist, als der Adam als Mann gemacht wurde, da konnte der nicht auf die Idee kommen zu sagen, so, jetzt bin ich mal eine Frau. Und als die Eva gemacht wurde, da konnte die nicht sagen, nach x Jahren, das passt mir jetzt nicht mehr, jetzt werde ich mal ein Mann. Das heißt, wir Menschen, wir Geschöpfe, wir haben keine Wahl. Wir sind entweder Mann oder wir sind Frau, Punkt. So, das ist mal schon mal eine ganz wichtige Grundlage für unser Thema der Ehe. Die zweite Stelle, die ich lesen möchte, ist in Kapitel 2 von 1. Mose, der Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. In der englischen Übersetzung, da gibt es eine Fußnote, da findet sich das Wort Counterpart, also so viel wie ein Gegenstück. Das heißt, der Mensch oder diese beiden Geschlechter, auch wenn sie ganz verschiedenartig gemacht sind von Gott, sind doch darauf angelegt, dass sie sozusagen, sie sind füreinander gemacht, so möchte ich mal sagen. Und wenn sich vielleicht einer die Frage stellt, ja, warum eigentlich Ehe? Dann finden wir hier eine ganz einfache und klare Antwort, dass Gottes Urteil lautet, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut für uns. Dass es hier eine Ausnahme gibt, das werden wir, so Gott will, morgen sehen. Aber der Normalfall ist, der für die meisten von uns gilt, es ist nicht gut, allein zu sein. Wir brauchen eine Hilfe, besonders wir Männer, die Frauen auch. Eine Hilfe, die uns entspricht, die zu uns passt. Und da hat Gott sich diese geniale Einrichtung der Ehe einfallen lassen. Wir lesen weiter die dritte Stelle aus 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. War nur bis hierhin. Aus dieser Stelle lernen wir, dass zu einer Ehe ein Mann gehört und eine Frau. Nicht ein Mann und ein Mann oder eine Frau und eine Frau. Auch nicht zwei Männer und eine Frau oder sonst irgendwie eine Konstellation. Ein Mann und eine Frau. Daraus besteht Ehe nach den Gedanken Gottes. Und was wir auch aus diesem Vers lernen, ist, dass ein Mann die wichtigsten Bezugspersonen seines Lebens bis dahin Vater und Mutter verlässt. Diejenigen, oder ich sag mal bewusst jetzt diejenige, in deren Mutterleib er ungefähr 9 Monate gewesen ist. diejenige, von deren Brust er getrunken hat, diejenigen, die ihn großgezogen haben und die ihn jahrelang, jahrzehntelang mit Liebe umgeben haben. Die verlässt er. Und das zeigt, dass die Ehe eine noch tiefere oder intimere Beziehung ist als das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Und jeder von uns, der Kinder hat, oder auch wir alle, die wir Eltern haben, wissen, dass das Band mit Eltern ist schon ein sehr besonderes, sehr wichtiges. Aber die Ehe, die ist noch tiefer. Das ist die tiefste und intimste Beziehung, die es hier auf der Erde gibt. Daran sehen wir auch schon, wie besonders die Ehe ist. Und dann lernen wir noch etwas aus diesem Vers, nämlich, dass Mann und Frau in der Ehe zu einem Fleisch, wir könnten auch sagen, zu einem Menschen werden. Das ist ein ganz tiefes Geheimnis und das umfasst den ganzen Menschen. Nach 1. Thessalonicher, ich glaube Kapitel 5, wissen wir, dass der besteht aus Geist, Seele und Körper, Geist, Seele und Leib. Und in der Ehe, da werden Mann und Frau zu einer Ehe, zu einer Einheit, die Geist, Seele und Leib umfasst. Jetzt gehen wir noch zu drei Stellen im Neuen Testament. Zuerst nach Matthäus Kapitel 19. Diese letzte Stelle, die wir gelesen haben aus 1. Mose, die finden wir dreimal zitiert im Neuen Testament. Zweimal in den Evangelien und einmal im Epheserbrief. Und das zeigt uns auch schon, dass diese Stelle eine ganz besonders wichtige Stelle ist. Und der Herr Jesus selbst, als er hier als Mensch auf der Erde war, hat auch darüber gesprochen. Das lesen wir in Matthäus 19. Da sagt er in Vers 6, also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Vorher zitiert er dieses Wort aus 1. Mose, was wir gerade gelesen haben. Und dann, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Hieraus lernen wir, wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann sieht Gott die Sache grundsätzlich so, als wenn sie von Gott zusammengefügt sind, von Gott. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht mehr scheiden. Das bedeutet, die Ehe ist nicht auf x Jahre angelegt. Die Ehe ist auf Lebenszeit angelegt, bis dass der Tod uns scheidet, wie das früher schon mal auch am Standesamt, wenn man sich das Versprechen gegeben hat, gesagt wurde. Die Ehe ist eine Sache für das ganze Leben. Auch das zeigt, wie wichtig diese Beziehung ist. Es gibt Freundschaften, da stellen wir manchmal fest, man hat eine gewisse Freundschaft für eine gewisse Phase des Lebens. Dann ebbt das so ein bisschen ab, dann entstehen vielleicht andere Freundschaften. Aber die Ehe ist eine Beziehung für das ganze Leben. Dann lesen wir noch aus Epheser Kapitel 5. Da finden wir, dass der Apostel Paulus ebenfalls diese Stelle aus 1. Mose, dass sie ein Fleisch werden, zitiert. Und zwar in Epheser 5, Vers 31. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Es ist schon, wenn man das mal rein jetzt irdisch betrachtet, ein großes Geheimnis, wie zwei Menschen zueinander finden. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau, sagt, wer ist das? Agur, auf jeden Fall in den Sprüchen. Der ist zu wunderbar für mich. Das ist zu hoch. Das kann ich gar nicht begreifen. Wie auf einmal Zuneigung im Herzen einer Frau und im Herzen eines Mannes entsteht und die zueinander finden, das ist ein Geheimnis. Aber hier bezieht Paulus dieses Geheimnis noch auf etwas anderes. Der sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Und wenn man diesen ganzen Abschnitt hier liest, das ist ganz interessant, das läuft so ein bisschen parallel. Einerseits spricht er immer von Mann und Frau und dann macht er immer so einen Vergleich, so einen Bezug zu Christus und der Versammlung. Zum Beispiel, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Versammlung geliebt hat. Ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet, wie auch die Versammlung dem Christus in allem und so weiter und so fort. Das bedeutet, die Ehe ist eigentlich ein Bild von einem Geheimnis, das noch viel größer ist, als wenn zwei Menschen hier zueinander kommen, zu einem Fleisch werden, nämlich von dem Herrn Jesus Christus als dem Bräutigam und seiner Versammlung, allen Gläubigen der Gnadenzeit, vom Pfingsttage an bis zur Entrückung. Das ist seine Braut. Und wie groß dieses Geheimnis ist. Es gibt ja manche Geheimnisse im Neuen Testament. Ganz kleiner Exkurs jetzt, ich halte es kurz. Also ein Geheimnis ist nicht irgendwas Mysteriöses, Geheimnisvolles, was man jetzt irgendwie entkoden müsste oder so, ja. Ein Geheimnis im Neuen Testament, das ist eine Wahrheit, die im Alten Testament nicht bekannt war, nicht offenbart war und im Neuen Testament offenbart wurde. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Aber es gibt nur zwei Geheimnisse, die groß genannt werden. Das ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit und dieses Geheimnis hier. Christus und die Versammlung. Und das zeigt uns auch, wie wichtig und wie wertvoll das Thema Ehe in den Augen Gottes ist. Letzte Stelle jetzt von diesen einleitenden sechs Stellen aus Hebräer Kapitel 13. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei geehrt in allem. Oder bei allen. Und das Ehebett unbefleckt. Denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Die Ehe, wir sollen diese Einrichtung Gottes ehren. Wie einen Schatz sollen wir sie betrachten. Wir haben einige Punkte gesehen, warum wir sie ehren sollen. Sie kommt direkt von Gott. Sie ist etwas, was für das ganze Leben ist. Ein Mann und Frau werden zu einem Fleisch. Sie ist ein Bild von Christus und der Versammlung. Das sind alles Gründe, warum wir die Ehe ehren sollen, warum wir uns an diese Ordnung halten sollen. Und jetzt lernen wir noch was ganz Wichtiges. Die Ehe ist für das Zusammenleben von Mann und Frau, für das intime Zusammenleben von Mann und Frau alternativlos. Es gibt keine Alternative zur Ehe, nach Gottes Gedanken. Die Welt hat natürlich tausend Alternativen, aber Gott hat keine. Gott sagt, die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt und dann Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Hurer, das sind solche, die außerehelichen Geschlechtsverkehr haben. Vor der Ehe oder wie auch immer, außerehelich. Und Ehebrecher sind solche, die dabei auch noch die Ehe brechen. Also die das tun, obwohl sie verheiratet sind oder die das tun, obwohl der andere verheiratet ist. Und das ist eine sehr ernste Sache, weil die Bibel sagt, dass Gott Hurer und Ehebrecher richten wird. Also die Ehe ist alternativlos. Gut, so viel mal einige einleitende Gedanken zu dem Thema Ehe. Und in dem zweiten Vortrag werden wir auch noch mal auf diese Stellen zurückkommen und werden die ein bisschen vertiefen, wenn es um den Weg Gottes in der Ehe geht. So, jetzt wollen wir uns ein bisschen der Frage nähern, der Weg in die Ehe. Und da habe ich jetzt erstmal drei Unterpunkte auf dem Herzen. Der erste ist, was ist der richtige Zeitpunkt, um in die Ehe zu gehen? Das zweite ist, was ist der richtige oder wer ist der richtige Partner? Und das dritte ist die spannende Frage, ja, wie finden sich denn jetzt die zwei? Wie funktioniert das denn? Also wir fangen an mit dem richtigen Zeitpunkt. Wir lesen mal im Prediger, dass gesagt wird, alles hat seine Zeit. Und auch, dass Gott alles schön gemacht hat zu seiner Zeit. Das ist im Leben immer so. Schön werden die Sachen dann, wenn sie zur richtigen Zeit passieren. Und so ist das auch mit der Frage, ja, wann können wir in die Ehe gehen? Es gibt eine Zeit der Liebe. Findet man einen Vers im Propheten Hesekiel. Und diesen Zeitpunkt müsst ihr versuchen zu finden. Und die Bibel gibt uns einige Anhaltspunkte. Ich werde jetzt keine Altersangaben machen, weil die Bibel das auch nicht macht. Aber wir finden doch einige wichtige Anhaltspunkte. Einen haben wir schon gelesen, nämlich darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Nicht ein Junge wird seine Eltern verlassen und einem Mädchen anhangen, sondern ein Mann und eine Frau. Also können wir schon mal überlegen, wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist eine Frau? Das hat etwas mit körperlicher Reife und Entwicklung zu tun. Das hat sicherlich auch etwas mit einer gewissen inneren Reife zu tun. Einen weiteren Hinweis, den wir auch aus dieser Stelle entnehmen können, wenn man seine Eltern verlässt, warum hat man überhaupt mit 8 Jahren, 10 Jahren, 12 Jahren, 14 Jahren und so weiter bei seinen Eltern gewohnt und gelebt? Ja, weil man sonst gar nicht überlebensfähig gewesen wäre im Normalfall. Irgendwovon muss man ja essen und trinken und man braucht ein Dach über dem Kopf und man muss Anziehsachen haben und 1000 andere Sachen. Dafür haben wir unsere Eltern gehabt oder haben sie noch und dafür können wir sehr dankbar sein. Wenn man also jetzt seine Eltern verlässt, dann ist ja mal die Voraussetzung, dass man auch ohne seine Eltern lebensfähig ist. In verschiedenerlei Hinsicht, wirtschaftlich, mental und so weiter und so fort. Das ist also mal ein weiterer Hinweis, dass du überlegen kannst, ja, bin ich schon so weit, dass ich meine Eltern verlassen kann und auch noch etwas, dass ich selbst Eltern werden kann. Also wenn wir die Ehe eingehen, dann sollten wir auch an einem Punkt sein, dass wir auch selbst Eltern werden können. Dass wir selbst für ein eigenes Kind oder wenn der Herr das schenkt, Kinder sorgen können. Wir finden auch einen Hinweis, ist auch recht bekannt, im Buch der Sprüche, dass man draußen seine Arbeit tun soll, dass man sein Feld bestellen soll oder wie das auch übersetzt werden kann, dass man sein Feld in Ordnung bringen soll. Ich übersetze das jetzt mal ein bisschen modern, dass man seine berufliche Situation klar hat. Dass man seine berufliche Situation geordnet hat. Das ist natürlich jetzt ganz besonders für uns Männer der Fall. Danach magst du dann dein Haus bauen, steht da. Also da wird eine ganz einfache und klare Reihenfolge gesagt. Also können wir doch sagen, mach deine Ausbildung, sodass du einen Beruf hast, dass du ein Einkommen hast. Und dann kommt das Thema Haus bauen. Jetzt möchte ich gerne in zwei Richtungen etwas sagen. Wenn es jetzt einen richtigen Zeitpunkt gibt, dann ist ja die eine Frage, gibt es einen zu früh? Und die andere Frage, auch gibt es auch einen zu spät? Zu der ersten Frage, gibt es einen zu früh? Da möchte ich definitiv sagen, ja. Es gibt definitiv ein zu früh. Wenn wir eben diese Punkte, an die wir gerade gedacht haben, wenn wir da noch nicht so weit sind, wenn wir diese Reife noch nicht erreicht haben. Und da möchte ich euch Jüngeren, also so wie ich das so überblicke, sind einige hier im Raum durchaus in dem Alter, wo das nicht mehr zu früh ist, aber einige sind auch in dem Alter, wo das wohl noch zu früh ist. Und jetzt möchte ich was für euch sagen, wo es noch zu früh ist. Ich bitte euch sehr, und ich spreche aus eigener Erfahrung, fangt nicht zu früh an, mit den Mädels oder mit den Jungs anzubandeln, zu flirten und mit dieser Sache zu spielen. Ich bitte euch inständig, tut es nicht. Das ist, wenn man das tut, ich weiß, wie das ist, wenn diese Gefühle aufkommen, wenn dieser Drang aufkommt, der kommt einfach in einem gewissen Alter in der Jugend auf, wenn wir aber eben noch nicht reif genug dafür sind. Und wenn wir dem Raum geben, wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dann fangen wir an, mit dem Feuer zu spielen. Und die Gefahr, dass der Damm bricht, obwohl wir eigentlich wissen, dass er nicht brechen sollte, der ist groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bei solchen Anwendeleien, welcher, wie weit auch immer die jetzt gehen, später irgendwas zurückbleibt, die ist sehr wahrscheinlich. Und wenn das nur Gedanken sind, die in einem wieder hochkommen, 30, 20 Jahre später, und man denkt, hätte ich das besser nicht gemacht? Ich weiß, mir ist das alles vergeben, das ist alles zugedeckt. Aber solche Gedanken, die kommen wieder hoch. Und bei jeder Beziehung, die wir eingehen, und je intimer und je weiter die geht, desto mehr, wenn die wieder gebrochen wird, wenn die wieder bricht, desto mehr bleibt zurück. Deswegen möchte ich euch das wirklich ans Herz legen. Ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr mit dem anderen Geschlecht einen unverkrampften, natürlichen Umgang habt. Vielleicht eine ganz einfache Hilfestellung ist, in einer Gruppe, wenn wir mit mehreren zusammen sind, Jungs und Mädels, da ist das gut möglich. Aber seid sehr zurückhaltend, wenn ihr mit einem Mädel oder mit einem anderen Jungen allein seid. Macht das in dem Alter, wenn ihr noch nicht so weit seid, besser nicht. Und passt auch auf, was ihr für eine Kommunikation digital mit dem anderen Geschlecht führt. Ich weiß noch, wie das damals bei mir war, als ich mein erstes Handy kriegte. Da war ich so 16, 17. Da könnt ihr natürlich heute nur drüber lachen, wie das damals so ging mit SMS und so weiter. Aber ich weiß noch, was das für einen Herzschlag macht, wenn man da einem Mädel, dass man ganz nett wird, eine Nachricht schreibt und dann überlegt, wird die mir jetzt antworten? Und dann wartet man da drauf. Und wenn die dann antwortet und so weiter und so fort. Ja, ich bin der Meinung, ich würde euch ans Herz legen, in diesem Alter, wo ihr noch nicht in diesem heiratsfähigen Alter seid, dass ihr da ganz zurückhaltend seid, was die Kommunikation auf diesen Kanälen mit dem anderen Geschlecht angeht. Das ist zu eurem eigenen Schutz und zu eurem eigenen Segen. Jetzt denkst du vielleicht oder sagst du vielleicht, ja, aber was mache ich denn, wenn ich mich verliebt habe? Was kann ich denn da machen? Diese Gefühle sind einfach da. Das kenne ich auch. Übrigens, nochmal Klammer auf, das kann auch mal genauso passieren, wenn man schon längst verheiratet ist, dass auf einmal Gefühle aufkommen. Was macht man denn dann? Wichtig ist erstmal, dass man diesen Gefühlen, wenn man weiß, es ist nicht richtig, es ist nicht nach den Gedanken Gottes. Also als verheirateter Mann ist es ja völlig klar, wenn da Gefühle für eine andere Frau aufkommen, ist ja völlig klar, ist ein absolutes No-Go. Und wenn du mit 15 dich verknallst in ein Mädel aus deiner Klasse, weil die einfach toll aussieht, dann ist dir auch völlig klar, das ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, dass ich was anfange. Außerdem ist es vielleicht eine Ungläubige, dann schon mal gar nicht, da kommen wir noch drauf. Was machst du denn dann? Als erstes geh damit zum Herrn und sag es dem Herrn und bitte ihn, dass er diese Gefühle wieder abebben lässt. Und dann richte deinen Willen, deinen Sinn auf das, was nach Gottes Gedanken ist. Beispiel, was wir gesagt haben, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen. Herr Jesus, ich weiß, ich bin noch kein Mann in dem Sinne und ich kann meine Eltern noch nicht verlassen, deswegen möchte ich dir sagen, das ist jetzt noch nicht dran und mach das in deinem Herzen fest. Und was du dann erleben wirst, ist nicht, dass die Gefühle sofort wie ein Vogel wegfliegen, das nicht. Aber die Gefühle werden über kurz oder lang dem Willen und dem Glauben folgen, wenn du konsequent bist. Und wenn du mal eine Geschichte lesen möchtest, was passiert, wenn du den falschen Gefühlen nachgehst, dann empfehle ich dir, lies mal die Geschichte von Amnon und Tamar in 2. Samuel 13, glaube ich. Das war einer, der war krank vor Liebeskummer. Und der ist dem nach, der hat dem, obwohl es böse und fleischlich und falsch war, ist er dem nachgegangen. Und das Ende von der Geschichte ist eine wirkliche Katastrophe. Und die scheinbare Liebe schlug in Hass um. Jetzt zu der Frage, ja, gibt es denn auch ein zu spät? Einerseits würde ich sagen, nein. Wir haben in der Familie von der Seite meiner Frau eine ganz besondere Situation gehabt, dass zwei Personen, die schon über 80 waren allerdings beide schon vorher verheiratet, Witwe und Witwer, nochmal geheiratet haben. Und die hatten wirklich noch, meine Schwiegermutter hat mir das nochmal bestätigt, 7 glückliche Jahre. Also die Gnade hat viel Raum für allerhand besondere Lebenssituationen. Also in dem Sinne gibt es kein zu spät. Aber jetzt möchte ich euch, die ihr jung seid, die ihr durchaus im heiratsfähigen Alter seid, mal noch etwas einfach zu bedenken geben. Das ist mir auch so in der Vorbereitung eigentlich erstmal so ein bisschen bewusst geworden. Wir lesen mal in 1. Korinther 7 von der Blüte des Lebens. Da habe ich mal nachgeschaut, im Bibellexikon ist da die Rede von der vollen Männlichkeit oder Weiblichkeit bei Blüte des Lebens. Und wir lesen mal von dem Abraham in Römer 4, glaube ich, dass sein Leib schon gestorben war. Und wir lesen von dem Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und jetzt möchte ich euch einfach fragen, meint ihr, wenn ihr im heiratsfähigen Alter seid, dass es gut ist, so viel an euch liegt, diese Zeit, wo man in der Blüte des Lebens steht, einfach dahin gehen zu lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es durchaus erstrebenswert ist, dass man auch in dieser Lebensphase, ich nenne jetzt kein Alter, dann auch heiratet. Und wenn man erst das zu einem späteren Zeitpunkt macht, wird man sicherlich manche besondere Übungen und auch Herausforderungen haben, die man nicht hat, wenn man in der Blüte des Lebens heiratet. Jetzt würde ich gerne einige Gedanken zu der Frage sagen, ja, wer ist der richtige Partner für mein Leben? Was gibt es da für Kriterien? Und zwar blättern wir mal zu 2. Mose. Vers 1. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Erstmal nur soweit. Wir wissen, dass es sich hierbei um Amram und Jochebed handelt, die Eltern von Mose. Und das war eine sehr gesegnete Ehe dieser beiden. Da sind Kinder zur Welt gekommen in einer ganz schweren Zeit. als der Pharao die Kinder da, die Jungs in den Nil hat werfen lassen. Und da sind Aaron, Miriam und Mose, dieser Führer des Volkes Gottes, der sie aus der Sklaverei geführt hat, zur Welt gekommen. Und man liest von dem Glauben der Eltern, man liest von dem Glauben der Mutter, man liest von dem Glauben des Vaters. Also eine ganz gesegnete, vorbildliche Ehe. Und daraus möchte ich einige Punkte ableiten. Das erste Kriterium, was ganz entscheidend ist, das ist, dass dein zukünftiger Partner ein wiedergeborener Christ ist, der durch das Werk des Herrn Jesus errettet ist. Das ist, denke ich mal, die allerwichtigste Voraussetzung. Denke nicht, ja, wenn ich den Ungläubigen da heirate, ich werde schon dafür sorgen, mit der Hilfe des Herrn, dass er sich auch noch bekehrt. Ja, ihr kennt wahrscheinlich auch das Bild, nimm eine Schale voller Äpfel und leg da einen faulen rein. Was passiert mit dieser Schale Äpfel? Der Faule, der wird die Gesunden anstecken. Nicht die gesunden Äpfel werden den Faulen gesund machen. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo Gott in seiner Gnade auch das zustande gebracht hat, dass der Ungläubige dann sich doch auch bekehrt und errettet wird. Ja, Gottes Gnade ist alles möglich, aber wir können da nicht drauf setzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unten gezogen werden, ist größer, als dass wir den Ungläubigen nach oben ziehen. Und außerdem sagt die Bibel eindeutig, dass wir nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen sein sollen. Also das ist die wichtigste Voraussetzung. Dein zukünftiger Partner muss ein Bruder im Herrn oder eine Schwester im Herrn sein. Dann haben wir jetzt hier diesen Ausdruck, Altes Testament, ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Die Leviten, das war einer der Stämme Israels und das waren solche, die Gott in ganz besonderer Weise gedient haben. Und das ist natürlich auch wunderbar, wenn er nicht nur in Anführungsstrichen errettet ist, sondern wenn der zukünftige Partner auch, von wer eigentlich als Christen auch ausgehen sollten, dass wir das alle tun, jemand ist, der auf dem Herzen hat, dem Herrn zu dienen und wirklich auch aus Glauben zu leben. Dem Herrn zu dienen, im Blick auf den Gottesdienst, im Blick auf die Anbetung, dem Herrn auch zu dienen, im Blick auf die Bedürfnisse anderer Menschen. Also halte doch Ausschau nach einem Bruder, nach einer Schwester, der auch oder die auch auf dem Herzen hat, dem Herrn Jesus wirklich zu dienen. Da möchte ich einen Punkt sagen. Wäre jetzt mal interessant, eine Umfrage zu machen. Wie war das denn damals bei dir oder bei euch? Fandest du denn deine Frau auch äußerlich attraktiv? Oder fandest du denn deinen Mann auch äußerlich anziehend? Und ich glaube schon, dass viele sagen werden, jawohl, als ich meine Frau gesehen habe, da ist mir das Herz schon höher geschlagen. Und zwar auch, weil die einfach attraktiv war, anziehend war, äußerlich gesehen. Das ist übrigens auch gar nicht unbiblisch, als der Jakob da ins ferne Land kommt und da die Rahel sieht, die leuchtende Augen hatte und die war sehr schön von Gestalt und von Aussehen. Und dann heißt es, dass er sie liebte. Also ich meine, das ist auch ganz natürlich und das ist natürlich nicht das alles entscheidende Kriterium. Deswegen habe ich das jetzt auch an dritter Stelle genannt. Aber wir brauchen auch nicht so tun, als wenn das Äußere überhaupt keine Rolle spielt. Ich denke, das ist nicht der Fall. Das spielt schon auch eine nicht unwichtige Rolle. Noch einen Gedanken in Sprüche 30, diesen Vers habe ich auch schon mal erwähnt. Da ist von dem Weg eines Mannes mit einer Jungfrau die Rede. Wir sollten unbedingt anstreben, jungfräulich in die Ehe zu gehen. Da sollten wir natürlich erstmal bei uns selbst schauen, aber idealerweise auch bei den zukünftigen Partnern, dass zwei Jungfrauen in die Ehe gehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch für Verlobte. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt hier, der verlobt ist. Wir sollten nicht denken, ja, wir sind ja einander versprochen, die Sache ist ja klar, da geht ja nichts mehr schief. Wir werden ja heiraten, also können wir dann jetzt auch schon, können wir doch jetzt auch schon, oder? Nein, können wir nicht. Das ist nicht nach Gottes Gedanken. Die Ehe ist ein Schutzraum für den Intimverkehr. Und das ist nichts für die Verlobungszeit, das Zusammenkommen von Mann und Frau. Das ist nur was für die Ehe. Und ich kann euch sagen, es gehört auch zu den Punkten, wo ich im Rückblick sagen würde, mein lieber Mann, du bist ganz schön in den Grenzbereich reingegangen. Das hättest du besser nicht gemacht. Durch Gottes Gnade sind wir bewahrt worden. Aber ich würde heute auch, wenn ich was mit meinen Kindern sagen würde, dann würde ich sie bitten, dass sie sich auch in der Verlobungszeit zurückhalten und nicht so in den Grenzbereich reingehen, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass uns die Leine reißt, gerade bei uns Männern. Wir denken vielleicht, wir haben es unter Kontrolle, aber dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir es doch nicht unter Kontrolle haben. Ein letzter Gedanke zu diesem Punkt. Ich habe ja auch Kinder, die Älteste ist 19 und dann so einige, die darunter kommen. Also natürlich sind das auch Themen, die irgendwo aktuell sind und man redet miteinander, was so los ist. Und dann höre ich auch schon mal, dass es auch solche gibt, die so regelrechte Checklisten haben, was denn der Zukünftige alles für Kriterien erfüllen sollte. Und da möchte ich auch mal sagen, wir sollten auch mal, entschuldigt bitte den Ausdruck, die Kirche im Dorf lassen. Und wir sollten nicht zu hohe und zu detaillierte Anforderungen stellen, was denn der oder die Zukünftige bitteschön alles erfüllen muss. Ich meine, man kann da auch zu weit gehen und auch die Latte sich selbst vielleicht zu hoch legen. Und dann ist vielleicht auch doch die Gefahr, dass man dann sitzen bleibt. Also wir wollen uns an diese biblischen Kriterien, es mag andere geben noch, die man erwähnen könnte, versuchen daran zu halten. Aber wir wollen das auch nicht, wie gesagt, dass wir uns selbst die Latte zu hoch legen oder dem anderen zu hoch legen. Jetzt noch zu der Frage, ja, wie ist denn jetzt dieser Weg zueinander? Man könnte sich natürlich jetzt einfach machen, Sprüche 30, das ist zu wunderbar, das kann man nicht erklären. Aber vielleicht finden wir doch auch ein paar Hinweise, die irgendwie hilfreich sein können. Es gibt einen Vers in den Sprüchen, weiß nicht, ob ich ihn jetzt ganz richtig zitiere, so sinngemäß, Haus und Hof ist ein Erbteil der Eltern. Also deine Eltern können dir ein Haus vererben oder ein Auto oder vielleicht eine Firma oder ich weiß nicht was. Aber eine einsichtsvolle Frau, die kommt von dem Herrn. Die kann der Papa und die Mama dir nicht geben, dir nicht vererben. Das ist ein Geschenk, das direkt vom Herrn kommt. Und ich denke, praktisch bedeutet das für uns, dass wir dann damit auch zum Herrn gehen und dieses Geschenk von ihm erbitten. Dass wir den Herrn bitten und sagen, Herr Jesus, bitte schenke mir so eine einsichtsvolle Frau oder so einen treuen Ehemann. Und dass wir dann darauf warten, dass der Herr das tut. Das ist so die eine Seite. Ja, das ist eher so etwas, ich nenne das mal so die passive Seite. Wir beten dafür und wir warten auf den Herrn. Dann gibt es aber auch ein Wort, das heißt, wer eine Frau gefunden hat, Gutes gefunden, hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Und wenn ich doch etwas finde, dann setzt das doch eigentlich auch voraus, dass ich es suche. Wer sucht, der findet. Und das, finde ich, zeigt schon, dass auch in diesem Punkt es durchaus auch eine gewisse Aktivität gibt, auch ein gewisses Suchen, ein gewisses die Augen offen halten und nicht einfach nur, ich sage das mal so, zu Hause sitzen und darauf zu warten, dass die Eva einem zugeführt wird. So war es natürlich bei Adam ganz am Anfang, aber wir sollen schon auch an dieser Sache auch, denke ich, auch eine gewisse Aktivität auch an den Tag legen. Und jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter. Da gibt es mal eine ganz besondere Geschichte im Alten Testament. Ich denke an den Kaleb. Und als der da in sein Erbteil kommt, da sagt der, wer Kirjatsee verschlägt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Das ist natürlich jetzt nichts zum 1:1 übertragen. Aber da war einer, der Otniel, der hat gesagt, gut, ich gehe in den Kampf. Damals in den Kampf gehen, weil wir stellen uns das vielleicht ein bisschen zu niedlich vor und zu einfach, das war ja schon ein buchstäblicher Kampf damals, der auch mit Lebensgefahr verbunden war. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob da auch die Riesen damals da waren, die ja da auch dann gegen die er kämpfen musste. Aber ich möchte doch einfach mal eine Anwendung machen, besonders für uns Männer, für euch Jungs, wenn ihr mal in das Alter kommt. Es kann auch mal sein, dass wir mal für unsere Zukünftige kämpfen müssen. Wenn die nicht gleich Ja sagt, was dann? Kämpfen. Wenn man den Eindruck hat, das ist die vom Herrn. Kämpfen im Gebet und sich anstrengen. Wenn sie uns das wert ist und wir sie lieb haben, ist es dann nicht wert, dafür zu kämpfen? Was hat denn der Jakob gemacht? Der musste 7 Jahre für seine Frau arbeiten. Und dann wurde er betrogen nach Strich und Faden. Und dann hat er gesagt, na gut, weil ich sie so liebe, dann werde ich noch mal 7 Jahre für sie arbeiten. Da hat er 14 Jahre der für seine Frau gearbeitet. Und später sagt er das mal, am Tag verzehrte mich die Hitze. So ein bisschen wie heute. Stell dir vor, du müsstest heute den ganzen Tag auf dem Feld mit Schafen stehen. Und in der Nacht verzehrte mich der Frost. Aber die war es wert. Also ich denke, wir haben hier so diese zwei Seiten. Einerseits, dass wir auf den Herrn warten und beten, aber andererseits, dass wir auch Aktivität und vielleicht auch Einsatz und Kampf an den Tag legen, um eine solche einsichtsvolle Frau zu bekommen. Kurz noch zu der Frage, ja, wer ergreift denn die Initiative? Ich meine jetzt nicht, ob Gott oder Menschen, sondern Mann oder Frau. Also ich würde sagen, normalerweise eindeutig der Mann. Haben wir ja auch hier zum Beispiel gelesen. Ne? Ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter vom Haus Levi. Nicht eine Frau vom Haus Levi ging hin und nahm den Mann. Der Mann ergreift die Initiative. Ich denke, das ist das der Normalfall. Wir werden das auch gleich in dem nächsten Vortrag auch noch sehen. Das hat auch etwas mit der Stellung von Mann und Frau zu tun. Aber es gibt vielleicht auch Ausnahmen. Also eine biblische Ausnahme, die mir einfällt, ist Ruth. Breite deine Flügel aus über deine Magd, sagt sie zu dem Boas. Das heißt eigentlich so viel wie heirate mich. Also, es mag vielleicht auch in dieser Sache mal eine Ausnahme von der Regel geben. Jetzt haben wir fast 5. Jetzt möchte ich aber doch noch kurz etwas dazu sagen, wenn das alles schiefgegangen ist. Oder vielleicht nicht alles schiefgegangen ist, aber doch das eine oder andere schiefgegangen ist. Und es gibt einen Weg in die Ehe aus dem Alten Testament, von dem ich sagen würde, das war eigentlich der katastrophalste Weg in die Ehe, den man sich vorstellen kann. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine David und Bathseba. Der Weg von David und Bathseba in die Ehe, wisst ihr, wie der anfing? Der fing mit Hurerei und Ehebruch an. Der Mann von der Uria war im Kampf. Der König David sieht diese attraktive Frau und er weiß genau, sie ist verheiratet und er nimmt sie sich trotzdem. Und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Die Frau wird schwanger. Der David denkt, die Kiste muss ich irgendwie verheimlicht kriegen. Und dieser Mann nach dem Herzen Gottes geht so weit, dass er diesen treuen Uria, das ist mal eine Biografie für sich, der Uria, dass er diesen treuen Mann umbringen lässt. Und dann kommt der Prophet Nathan, nachdem David eine lange Zeit die ganze Sache versucht hat zu verstecken. Und wisst ihr, wie es ihm dabei ging? Als er schwieg, sagte er, als ich schwieg, verzerrten sich meine Gebeine. Mit anderen Worten, das machte ihn kaputt. Und das ist übrigens immer so, dass Sünde, wenn wir sie nicht wegtun, wenn wir sie nicht richten, macht sie uns kaputt, wie ein Krebs. Und das erlebte der David eine Zeit lang. Es machte ihn kaputt. Sein Saft, sein Lebenssaft wurde verwandelt in Sommerdürre. Bis der Nathan kommt und ihn überführt. Und das ist das Schöne bei der Biografie von David. Vielleicht auch einer der Gründe, warum er der Mann nach dem Herzen Gottes war, dass wenn er überführt wurde, dann hat er Buße getan. Und ihr Lieben, das ist der Weg. Wenn wir was falsch gemacht haben, auch in diesem Punkt, wenn wir vielleicht Beziehungen eingegangen sind, die nicht nach Gottes Gedanken sind oder waren, vielleicht hast du gerade auch so eine, ich weiß es nicht, dann ist der Weg immer da, dass wir Buße tun, dass wir es dem Herrn bekennen. Und der Herr Jesus oder Gott sagt, wer seine Übertretungen verbirgt, wer ein Versteckspiel betreibt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen, garantiert. Und genau das sehen wir bei David und Bathseba. Jetzt überlegt euch mal, wie überschwänglich die Gnade Gottes auch in diesem Fall geworden ist. Die heiraten und nachdem das Kind, das unehelich gezeugte Kind gestorben war, geht David wieder zu der Frau. Und er tröstet sie. Da sehen wir, dass diese Beziehung, diese Ehebeziehung zwischen David und Bathseba nicht eine rein körperliche Beziehung gewesen ist, so wie es angefangen hatte. Da war Liebe zwischen diesen beiden. Er tröstete sie. Und dann ging er wieder zu ihr ein und dann bekommen sie ein Kind. Und wisst ihr, wer das war? Man glaubt es eigentlich kaum. Salomo. Gott schenkt diesem Ehepaar, das so in die Ehe gegangen war, Salomo. Und als die Ehe ganz alt war, da macht sich einer der Söhne Davids, weiß gerade nicht mehr, wer das war, auf und Adonia und will das Königtum an sich reißen, entgegen den Gedanken Gottes. Und dann kommt die Bathseba und spricht zu David und sagt, Salomo soll doch der Nachfolger sein, nicht Adonia. Und mit der Hilfe des Propheten überzeugen sie den David davon. Und David sorgt dafür, dass tatsächlich Salomo und nicht Adonia Thronfolger wird. Und dann gehen wir ins Neue Testament und wen finden wir da im Geschlechtsregister des Herrn Jesus? Bathseba, beziehungsweise die Frau Urias. Gott setzt auch dem Uria nochmal ein Denkmal, indem er seinen Namen in dieses Geschlechtsregister hineinsetzt. Aber diese Frau taucht auch da auf, die Bathseba. Und das möchte ich einfach als Ermutigung für uns alle sagen, die wir vielleicht im kleinen oder auch im größeren Fehler gemacht haben. Sünde hat immer Auswirkungen. Das sieht man auch ganz klar in der Geschichte von dem David. Schmerzhafte Folgen. Aber wenn wir Buße tun, dann werden wir auch immer erleben, wo die Sünde überschwänglich geworden ist, da ist die Gnade noch überreicher geworden.
Man sieht 167 die beiden ersten Strophen.
Ja, dein Wort ist allgewaltig und wunderbar und
Deine Wahrheit soll ich bewahren.